Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Willkommen im Nova Club.
Der Ab 21 Podcast mit Judith Ebert.
Mal lieber mal hin für mich.
Dann such dir doch eine andere. Machen wir für euch. Raus aus dem Job, ich mache was ganz anderes. Das Thema bei Ab 21. Ich habe geredet mit Nova-Hörerin Seppidi Schönfeld. Sie hat uns gemailt. Sie war mal Ärztin, ist jetzt in der Tech-Branche und sie will uns erklären, wieso sie so einen krassen Jobwechsel hingelegt hat. Und dazu habe ich sie Folgendes gefragt. Wie kann das sein? Du hast Medizin studiert, du hast auch bereits in der Uniklinik Hamburg als Ärztin gearbeitet. Warum war es das dann irgendwie nicht?
Ja, also ich habe das Medizinstudium eigentlich von Anfang an sehr genossen. Es hat einen wahnsinnig breiten theoretischen Teil und war super spannend und abwechslungsreich. Aber ich habe auch sehr viel gejobbt im Studium und ich habe auch angefangen, bei uns im Familienunternehmen zu arbeiten. Und in dieser Tätigkeit, so zwischen den Semesterferien oder zwischen den Vorlesungen, ist mir aufgefallen, dass mir diese unternehmerische Tätigkeit einfach auch sehr liegt. Und ich habe da schon so ein bisschen die Zweifel bekommen, ob jetzt wirklich der ärztliche Beruf das Richtige für mich ist. Habe aber mir geschworen, dass ich es auf jeden Fall probieren werde als Ärztin. Und es war einfach so, dass ich sehr, sehr viele Prozesse und den kompletten Alltag für mich einfach weniger vorteilhaft fand, als jetzt eben diese Tätigkeit, die ich so in der Businesswelt kennengelernt hatte.
Aber die Businesswelt deiner Eltern hat nichts mit deinem jetzigen Job zu tun, oder?
Nein, hat es nicht. Allerdings war es auch oder ist es ein IT-Unternehmen und ich bin also sehr früh so ein bisschen in die Tech-Branche auch dadurch gekommen.
Mhm. Jetzt hast du ja auch in der Onkologie gearbeitet, also quasi mit Menschen, die schwer krank sind. War das für dich auch ein ausschlaggebender Punkt zu sagen, nee, das möchte ich, das kann ich irgendwie auch nicht?
Ich würde auf jeden Fall sagen, dass das vielleicht ein ganz kleiner Aspekt war, nämlich, dass ich sehr, sehr viel mit nach Hause genommen habe. Also ich würde sagen, von Grund auf bin ich schon ein sehr, sehr empathischer Mensch. Sicherlich war das auch mit der Grund, Ärztin zu werden, aber es war sehr schwierig, tatsächlich diese komplexen Erkrankungen oder auch vor allem die schweren Verläufe nach Feierabend quasi zu vergessen.
Jetzt sagst du ja, dass das Gesundheitswesen in Deutschland super konservativ ist. Meine Schwester ist übrigens Ärztin, sagt genau das Gleiche. Die sagt, es ist unfassbar hierarchisch und als Frau ist man sowieso per se gerne mal der Arsch. Ist das auch deine Meinung, dass das irgendwie alles vor allen Dingen für Frauen in dieser doch sehr männerdominierten Welt doch etwas schwieriger ist?
Also das auf jeden Fall schon. Es ist auf jeden Fall schwieriger, als Frau im ärztlichen Bereich Karriere zu machen, wenn man das mal so sagen kann. Oder auch überhaupt Vollzeit zu arbeiten, wenn man vor allem auch Kinder zum Beispiel hat. Also die Arbeit lässt sehr, sehr wenig Flexibilität, sehr wenig Gestaltungsfreiraum zu. Und das war für mich durchaus auch ein Grund, mit in so eine Tech-Branche, wo man wirklich den modernen Arbeitsplatz lebt, zu wechseln, weil es einfach sehr, sehr viele Vorteile und Freiräume einbringt.
Meinst
du
auch so Sachen wie Homeoffice oder sowas?
Ja, genau, ganz richtig. Also das ist im ärztlichen Alltag einfach überhaupt nicht möglich. Vielleicht jetzt mal als Chefarzt oder so. Aber ich habe sehr viele Freundinnen, die alle erfolgreich ihren Facharzt gemacht haben und jetzt tatsächlich oft so vor der Entscheidung stehen mit Familie und Beruf, wie sie das Ganze überhaupt bewältigen wollen. Und eigentlich arbeitet keine von ihnen in Vollzeit zum Beispiel, weil es einfach sehr, sehr schwierig ist, das zu machen.
Waren die Arbeitszeiten für dich auch grenzwertig? Ich kenne so Leute, die immer so 36-Stunden-Schichten gerne gemacht haben?
Also 6 Stunden hatte ich nicht. Wir hatten tatsächlich ein sehr gutes Schichtsystem in der Onkologie, aber der Arbeitsworkload war trotzdem manchmal grenzwertig. Also es ist schon häufiger passiert, dass ich erst um 22 Uhr nach Hause gekommen bin.
Ja, das geht natürlich mit Kindern dann gar nicht, ne? Das kannst du mit deiner Familie echt vergessen.
Und man kann es einfach nicht beeinflussen. Also das ist, glaube ich, das, was ich fast am schlimmsten finde, dass man überhaupt nicht sagen kann, ich bin heute auf jeden Fall um 18 Uhr oder 17 Uhr zu Hause, sondern es kann immer ein Notfall kommen. Du kannst eben nie sagen, ich nehme jetzt die Dokumentation mal mit nach Hause, den Brief schreibe ich später, ich mache erstmal schnell Sport oder ich bringe erstmal die Kinder ins Bett. Das ist alles einfach heutzutage zumindest noch nicht möglich.
Hm. Wann war denn für dich der Punkt erreicht zu sagen, nee, das kann ich nicht machen, ich muss mich umorientieren?
Also es gab keinen komplett ausschlaggebenden Punkt, kein Vorfall in dem Sinne, aber ich habe mir monatelang schon mal die Gedanken gemacht, weil ich einfach gemerkt habe, ich bin unzufrieden, ich wusste nicht genau, worauf ich eigentlich hinarbeite. Ich hatte jetzt keine Perspektive, weder als Oberärztin noch irgendwie als Praxisinhaberin oder so. Ich konnte mich einfach in keiner dieser Berufsaussichten quasi oder Berufsperspektiven wirklich wiederfinden. Und da habe ich mir vorgenommen, einfach, es macht jetzt auch keinen Sinn, jetzt noch den Facharzt über 4 Jahre noch zu Ende zu machen, sondern dann macht es jetzt Sinn, einen Wechsel zu machen, ein Aufbaustudium zu machen und einfach zu schauen, was ich noch machen kann mit dem Wissen, was ich jetzt erarbeitet habe.
Aber warum Tech-Branche? Jetzt hat das ja erstmal auf den ersten Blick überhaupt nichts gemeinsam. Tech-Branche und Ärztin. aber vielleicht ist es ja auch genau das, dass du gesagt hast, Ärztin ist es 0,0, dann nehme ich was ganz anderes. Wie bist du darauf gekommen?
Also es kam natürlich alles so ein bisschen nacheinander. Also als ich aufgehört habe, war es mir jetzt auch nicht komplett bewusst, sondern ich habe damals gesagt, okay, ich werde im Familienunternehmen erstmal Erfahrung sammeln, schauen, wie sich das anfühlt, ob ich mir das überhaupt vorstellen kann oder ob ich direkt nach ein paar Monaten sage, nee, ich muss jetzt direkt zurück ins Krankenhaus. Und ich habe ja dann ein Aufbaustudium gemacht in London, ein MBA. Und in diesem Master of Business Administration habe ich sehr, sehr viele Möglichkeiten gehabt, mir verschiedene Unternehmen anzuschauen. Unter anderem eben sehr viele Tech-Unternehmen, wie die ganz großen, jetzt auch Google, Facebook, Microsoft, aber auch kleinere Startups in Berlin zum Beispiel haben wir uns angeschaut über so eine ganze Woche lang. Und da habe ich einfach gemerkt, das ist irgendwie mein Zuhause. Da fühle ich mich irgendwie wohl. Das ist so die moderne Einstellung, die Innovation, die mich begeistert hat. Und ja, irgendwie habe ich mich da einfach zu Hause gefühlt.
Was machst du genau in der Tech-Branche? Was für einen Job hast du da jetzt?
Ich bin im Partnermanagement tätig und dort habe ich vor allem über die letzten Jahre eben auch mit Unternehmen aus der Gesundheitsbranche zusammengearbeitet, zum Teil kleinen Startups, aber auch größeren Unternehmen. Und habe dort, ich sehe das so ein bisschen als ein Venture Capitalist, denen geholfen, quasi unsere Technologien anzuwenden, aber auch ihr Businessmodell zu transformieren. Und ich konnte tatsächlich eigenständig entscheiden, in wen wir da investieren wollen, mit wem wir zusammenarbeiten möchten. Und ja, genau.
Warum kann man deiner Meinung nach in der Tech-Branche mehr bewegen als Arzt oder als Ärztin?
Ich glaube nicht, dass man da mehr bewegen kann. Also ich glaube, ich habe absolute Hochachtung vor allen Ärzten und ihrem Job. Und ich war selber in ärztlicher Behandlung auch und ich war immer sehr, sehr glücklich darüber, kompetente Ärzte zu haben und auch empathische Ärzte zu haben. Ich glaube nicht, dass man da mehr bewegen kann im per se, aber ich glaube, dass ich persönlich für mich so mit den Erfahrungen, die ich jetzt gesammelt habe, sowohl den ärztlichen als auch jetzt den in der Tech-Branche, dass ich zumindest jetzt so nicht ersetzbar bin und dass ich tatsächlich mit meinem Wissen mehr bewegen kann, als ich im ärztlichen Job bewegen kann. Weil im ärztlichen Job wäre ich ersetzbarer gewesen, aber mit dem, was ich mir jetzt angeeignet habe, kann ich natürlich Dinge gerade in der Gesundheitsbranche bewegen, die vielleicht eben ein anderer Mitarbeiter oder ein anderer Kollege vielleicht jetzt so auf diese Art zumindest nicht machen kann, weil ich diese Industrieexpertise auch mitbringe.
Ist das für dich der Grund, warum du sagst, mein Job ist super spannend? Weil jetzt nicht persönlich nehmen, aber Tech-Branche ist ja für die meisten erstmal recht unsexy.
Oh, das würde ich eigentlich, finde ich eigentlich gar nicht so. Tech-Branche, gerade jetzt so mit den moderneren Unternehmen, also ich finde es super sexy. Ich kann es auch vielen Leuten empfehlen. Man ist super selbstbestimmt. Es findet jeden Tag was Neues statt. Es ist total spannend. Es tut sich was. Natürlich gibt es ganz viele Rollen oder Jobs, die jetzt auch für mich nichts wären. Aber gerade das, was ich tue, finde ich einfach wahnsinnig spannend. Also gerade dieses Gestaltung nehmen oder Einfluss nehmen zu können auf die Prozesse, Gestaltungsfreiraum zu haben und kreativ zu arbeiten, finde ich total toll.
Also meine Frage, ob du mal an deiner Entscheidung gezweifelt hast, ist eigentlich hinfällig, wenn ich mir dich so anhöre.
Ja, also dennoch gibt es natürlich immer mal Zweifel, gerade zu dem Zeitpunkt, wo meine ganzen Kommilitonen oder auch mein Partner ihren Facharzt gemacht haben. Da gibt es natürlich schon Momente, wo man denkt, ach Mensch, hätte ich jetzt auch weitergemacht, dann hätte ich jetzt diesen einen Abschluss auch noch. Aber man soll ja nicht irgendwie eines Abschlusses wegen irgendwie immer weitermachen, nur um irgendwie so ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Und jetzt auch gerade, wo ich Mutter geworden bin, bin ich tatsächlich froh über die Entscheidung, die ich getroffen habe, weil ich jetzt zumindest gerade in dieser Lebenssituation viel mehr Freiräume habe, als ich als Ärztin hätte.
Ich frage mal total indiskret, wie alt ist das Kind?
17 Monate.
Okay, also dann arbeitest du wieder, ne? Nehme ich mal an.
Ja, ich arbeite wieder, genau.
Deswegen diese ganzen Homeoffice-Sachen wahrscheinlich, oder?
Ja, also bei uns im Unternehmen darf tatsächlich jeder Homeoffice machen und auch so oft man möchte. Aber insbesondere jetzt als Mutter merkt man erst, wie viele Vorteile das bringt.
Was würdest du allen empfehlen, die jetzt vor der Frage stehen, soll ich was verändern oder würdest du sagen, ach komm halt weiter durch und guck mal, vielleicht gefällt es dir in 2-3 Jahren?
Also ich finde, man sollte eine gewisse Zeit durchhalten, also nicht nach ein paar Monaten schon gleich aufhören und man sollte vielleicht auch in einem Job vielleicht oder in einem Unternehmen vielleicht verschiedene Dinge ausprobieren, also zum Beispiel verschiedene Rollen oder jetzt als Arzt vielleicht einen anderen Facharzt vielleicht nochmal ausprobieren, aber nicht zu lange. Also eine gute Freundin von mir hat mir damals gesagt, love it, leave it or change it. Und ich finde, das ist tatsächlich eine ganz gute Sache. Also entweder man ist total glücklich oder man kann darauf Einfluss nehmen. Aber wenn das alles nicht funktioniert, dann denke ich, sollte man einfach wechseln und was anderes machen.
Sabine Schönfeld, Ex-Ärztin, in der Zwischenzeit in der Tech-Branche erfolgreich, arbeitet jetzt bei Microsoft und sie sagt, sie liebt die Kreativität. Jeden Tag gibt's was Neues und dass sie das jetzt auch alles mit ihrem ersten Kind einfach ganz gut hinbekommt, die Arbeitszeiten flexibel sind und Stichwort Homeoffice.
Deutschlandfunk Nova.
How to get Veränderung. Eines der Bücher von Patrick Lünen. Patrick Lünen, der war mal ein Kollege von mir, Radiomoderator. Er ist Buchautor, er ist Coach. Er hat schon als Aushilfe bei einer Fast-Food-Kette gearbeitet. Er war zwischendurch Getränkehersteller, das war aber nichts. Er vermietet Ferienhäuser in der Eifel. Ach so, wollen wir nicht unter den Tisch fallen lassen. Er hat auch noch einen der erfolgreichsten Hörbuchverlage der Republik. Es ist einfach zu viel, das kann man sich nicht alles merken. Ich habe mit Patrick telefoniert, habe ihn bei seinem neuesten Projekt erwischt, auf seiner Finca auf Mallorca, die baut er da nämlich gerade, und habe ihn gefragt, wir haben ja mit Deutschlandfunk Nova-Hörerin Sabine gesprochen. Sie hat Medizin studiert, einen tollen Job gehabt im Klinikum, den hat sie geschmissen und dann ab in die Tech-Branche, eine Komplettdrehung um 180 Grad. Hättest du das auch gemacht?
Ich habe sowas ja in meinem Leben immer wieder gemacht, neue Jobs begonnen, alte hinter mir gelassen. Ich glaube, dass es sogar am Ende die einzige Möglichkeit ist, um im Leben frisch zu bleiben und sich nicht irgendwann um sich selber zu drehen.
Du hast keine Angst gehabt, dass irgendwas scheitert und dich total aus der Bahn schmeißt?
Aber klar, das gehört dazu. Ich habe nur gelernt, damit umzugehen. Also wenn man sich so oft neu erfindet wie ich, meine Frau sagt immer, er häutet sich mal wieder wie Madonna, dann ist das natürlich mit Ängsten verbunden. Kann ich mir das leisten? Werde ich irgendwie verarmen? Wie ist das, wenn ich jetzt ein Haus auf Mallorca baue und alles in Deutschland hinter mir lasse? Wird mich das in den Wahnsinn führen? Ja, momentan denke ich das tatsächlich, weil die Baufirma möglicherweise pleite ist.
Oh,
aber
ach du meine
Güte. Ich habe eins gelernt, ich falle immer wieder auf die Füße. Ja, also wenn ich meine innere Stabilität dabei immer wieder erkenne, immer wieder aufrufe, immer wieder nutze, ich werde ja stärker dadurch. Ich werde ja über jede dieser Herausforderungen, über jedes Neue, was mir begegnet, immer wieder stärker.
Du empfindest das auch so, dass du immer wieder stärker wirst, ja? Nicht, du wirst immer verrückter.
Ja, ich meine natürlich, sich immer wieder neu zu erfinden, ist natürlich für andere Leute von außen betrachtet verrückt. Für mich ist das eine unfassbar wichtige DNA meiner selbst. Hm. Weil wenn ich andere vor sich hin vegetieren sehe, dann ist das doof und die finden das wieder irgendwie total bescheuert. Das ist ja nichts anderes, was ein Ausdruck ihrer Nicht-Veränderungsbereitschaft, dass sie sich sozusagen so sehr um Dinge um sich herum drehen und um sich selbst, dass sie am Ende dann tatsächlich ein Problem damit haben, sich nicht verändert zu haben. Das passiert mir nicht. Nochmal, es hat ganz viele Ängste auf dem Weg, es hat ganz viel Freude, es hat ganz viel Licht, es ist doch super. Ich meine, ich gucke hier gerade aus dem Fenster und gucke irgendwie auf die mallorquine Landschaft. Als ich das Projekt angegangen bin, haben die alle gesagt, das ist ja völlig bescheuert, du hast doch da in Deutschland alles, was du willst. Hm. Und habe ich gesagt, ja, aber ich will mal wieder was Neues ausprobieren. Ich will mich mal wieder neu erfinden.
Gibt es eigentlich irgendwas, wo du sagst, das habe ich gemacht, das habe ich im Nachhinein echt bereut?
Nee. Es gibt so einen wunderschönen alten 80er-Song, No Regrets von Mitch Ure. Hm. Und dieser Song sagt über mich eigentlich alles. Ich würde sagen, alles hat ja dazu geführt, dass ich lerne. Alles hat ja dazu geführt, dass ich irgendwas Neues verstehe, begreife, angepackt habe. Ich bin ja der geworden, der ich bin durch das, was ich getan habe. Also wäre ich ja völlig töricht zu sagen, das war bis hierhin doof, selbst wenn das manchmal doof war. Hm. Alles, was ich dir jetzt erzählen kann, ist nur einer Tatsache geschuldet, dass ich immer wieder bereit war, mich neu zu erfinden.
Darf ich dich mal kurz fragen, was du alles gemacht hast?
Puh, Piratenradio, Autor, Essensausfahrer, bei McDonald's gearbeitet.
Eine Limonade hast du doch auch mal entwickelt.
Ja, ein Biogetränk habe ich mal gemacht, genau. Das hat leider nicht so ganz funktioniert. Aber also nicht alles klappt. Und trotzdem kann ich am Ende meines Lebens sagen, wenn mich jemand fragt, hast du mal ein Getränk gemacht? Ich sage, ja, habe ich gemacht. Ja.
Das wird bestimmt einer fragen. Patrick, was gehört zu deiner Joblist? Auf jeden Fall ein Getränk gemacht haben, finde ich gut. Sag mal, wie kommst du eigentlich zu dieser unfassbar coolen Haltung zu sagen, ich mache nur Dinge, auf die ich Bock habe? Das gibt mir total die Kraft. Das ist ja schon eine Haltung, die davon zeugt, dass du sehr in dir selbst ruhst. Ne? Ich glaube, nicht jeder ist so mutig. Was denkst du, woher kommt das?
Also erstmal die erste Frage. Ich glaube, wie komme ich dazu, weil ich das fest glaube. Nur wenn ich hundertprozentig das mache, bin und wenn ich mein Leben lebe, das ich mir wirklich sehnlichst wünsche, dann strengt mich ja gar nichts mehr an. Ich kann ja 20 Stunden am Tag arbeiten, ist ja keine Arbeit. Es gibt einen Kollegen, den ich für einen Spruch sehr schätze. wenn du dein Hobby zum Beruf machst, musst du nie wieder arbeiten. Das ist John Mendt von Radio Hamburg. Der hat jetzt sonst nicht so viele hyperintelligente Sachen
gesagt. Nee, aber das hört sich gut an.
Ja, aber das gehörte dazu, dass ich gesagt habe, irgendwie das nehme ich mir mit. Und genauso ist es. Ich mache grundsätzlich immer nur die Dinge und dann entfaltest du Kraft. Dann findest du ja auch genau die Leute, die sofort sagen, da klinke ich mich ein. Weil wenn der Typ so strahlt an irgendeiner Stelle, wenn der so Bock auf was hat, dann gehe ich mit. Wenn du aber sagst, na ja, weiß ich nicht, keine Ahnung, könnte schief gehen und so, dann leuchtet das ja auch nicht. Ja. So, auf der einen Seite finden mich manche Leute natürlich dadurch auch total doof, wenn ich immer leuchte. Aber das ist mir scheißegal.
Ach, ich finde das eigentlich ganz schön, wenn du leuchtest, wenn es dunkel ist. Da muss man sich immer nur an dich wenden, Patrick. Nee, sag mal, es gibt einfach ganz viele Leute, denen fehlt der Mut, ne? Für solche Veränderungen, die sagen, ach komm, 9 to 5 ist eine sichere Kiste. Was sagst du denen, wenn es um Veränderungen geht?
Ja, das alles ist auch in mir. Also, ne, ich kenne diese Gedanken, ich habe sie ja lange genug auch gelebt. Ich hatte auch Phasen im Leben, wo ich nicht so mutig war. Und manchmal, meine Schwester ist ja Sozialpädagogin und hatte damals so verstanden, dass ich gerade ein Problem habe, eine Krise habe, weil ich voller Angst war an der Stelle. Und dann hat sie mir einen Spruch geschenkt, da stand nur, spring und du wirst fliegen. Und diesen Spruch, das berührt mich jetzt noch. Dieser Spruch hat mich so berührt, genauso ist es. Nur wenn du springst, kannst du fliegen. Nur wenn du deine Angst maximal ins Auge schaust, nur wenn du deine Angst maximal begegnest, dann kannst du dich befreien. Aus diesem Ja vielleicht und es könnte schiefgehen, da kommt nichts, da wird nichts. Du musst in den Abgrund springen. Und vielleicht haut es einen ja auch mal auf die Fresse. Das ist mir auch passiert. Ich bin auch mal böse abgestürzt zwischendurch. Aber am Ende war der Absturz wieder so wichtig für mein danach Lernen. Und ich glaube, alle meine großen geschäftlichen Erfolge kommen ja nur dadurch, dass ich gesprungen bin. Dann bin ich mal irgendwie aufgetitscht und habe gedacht, oh, das fühlt sich nicht gut an. Wie kann ich das jetzt justieren? Ah, so mit dem Bein komme ich auf. Und dann habe ich angefangen zu laufen. Also alles, was ich bisher so auch wirklich zum Teil ja mega, also ich habe auch viele unerfolgreiche Sachen gemacht, aber was zum Teil mega erfolgreich gelaufen ist, war nur deswegen erfolgreich, weil ich erstmal in den Abgrund gesprungen bin und gedacht habe, fuck, ich falle. Aber auch im Fallen liegt ja schon ein ganz, ganz spannender Lerneffekt drin. Weil die meisten Leute fallen ja im Leben gar nicht. Die sind immer auf diesem Sicherheitsterrain, noch ein Stück zurück und vielleicht gehe ich mal einen halben Schritt so, ja?
Sag mal nochmal ganz konkret, wenn ich jetzt vorhabe, einen Jobwechsel anzugehen, was muss ich machen? Gibt es da irgendwie eine Liste, die du da abarbeitest, wo du sagst, das und das ist zu beachten?
Also ich frage vor allem immer, habe ich darauf wirklich richtig Bock? Gehe ich den Weg der Selbstverwirklichung? Denn ansonsten wird ja irgendwann spätestens nach 2, 3 Monaten rauskommen, das ist es gar nicht, weil das wollte ich ja gar nicht. Das einzige Kriterium, das für mich 100%ig gilt, will ich das mit jeder Faser meines Körpers?
Und wenn man es nur mit 90% seines Körpers möchte, dann ist es schon scheiße.
Ist das schon verdammt, ne, ist schon verdammt viel. Für die meisten Leute ist das schon, sage ich mal, ein Top-Wert. 20% sind ja auch vielleicht normale Zweifel, die jeder hat. Sagen, kann das klappen, wird das klappen?
Kann ich das?
Ist das wirklich? Genau. Ne? Mhm. Und andere sagen einem dann auch immer so Sachen wie, naja, so hast du schon mal darüber nachgedacht, was schiefgehen könnte und das hat auch noch nie geklappt. Also die anderen sind ja auch wunderbar im Torpedieren, weil die natürlich nicht wollen, dass du aus deinem alten Dunstkreis, aus deinem sozioökonomischen Umfeld ausbrichst. Ja? Weil du stabilisierst die und die stabilisieren dich. Und das Schlimmste, was manchen Leuten passieren kann, ist, dass du erfolgreicher wirst als sie. Dass du dich befreist, obwohl sie dich doch auch sozusagen in dieser Angsthaltung immer gespürt haben. Daher kommen ja auch so ganz viele Einwände. Man versucht dich sozusagen unten und klein zu halten. Das passiert auch ganz oft in der Familie. Ganz, ganz oft. Frauen und Männer, Ehefrauen und Ehemänner machen das ganz oft natürlich, weil sie eine Gefahr spüren. Oh Gott, jetzt begibt die sich auf den Weg. Klammer auf, ohne mich, Fragezeichen, Klammer zu. Ja, das ist Bedrohung. Das ist super Bedrohung. Klar. Und meine Frau ist so smart, die begreift, dass das nichts mit ihr zu tun hat. Im Gegenteil, dass ich sie nur deswegen niemals verlassen werde, weil sie so cool ist.
Weil sie das Vögelchen fliegen lässt.
Auch das, ja, aber weil sie auch so cool ist, mir diesen Freiraum zu geben. Das hast du vollkommen erfasst, absolut.
Patrick Lühn, 1000 Sasser im Job, sagt, alles mal ausprobieren, spring und du wirst fliegen. Du musst deine Angst maximal begegnen und gucken, was dann geht. Geht's in die Hose, dann passiert's einem danach wahrscheinlich nicht wieder. Und allein dafür ist es dann schon gut. Kann man sich merken. Raus aus dem Job, ich mache was ganz anderes. Das Thema bei Ab 21. Deutschlandfunk Nova-Hörerin Seppide Schönfeld war mal Ärztin, ist inzwischen in der Tech-Branche und sehr glücklich mit diesem Wechsel. Patrick Lühn wechselt ständig seine Jobs wie ein Chamäleon. Er ist Autor, Moderator mal gewesen, hat Getränke verkauft, vermietet Ferienhäuser. Und er sagt, er braucht das. Stillstand ist der Tod. Wisst ihr Bescheid?
das Letzte vom Tag. Und das war heute auch noch.
Berlin. In Neukölln wollte eine junge Frau Marihuana via Instagram-Livestream verkaufen. Die 29-Jährige sei in ihrer Wohnung als Cannabis-Influencerin aufgetreten und habe auf dem sozialen Netzwerk ihr Dope zum Kauf angeboten. Doch nicht nur ihre Follower verfolgten den Drogenverkauf per Livestream, sondern auch die Berliner Polizei. Die Beamten verschafften sich innerhalb kürzester Zeit von einem Richter eine Zutrittserlaubnis für das Marihuana-Filmset. Kurze Zeit nach der Aufnahme standen die Beamten vor der Wohnungstür der Frau und beschlagnahmten Bargeld, Laptop, Tablet, Handy und 300 Gramm Cannabis. Es passiere immer wieder, dass sich Menschen um Kopf und Kragen posten, twittern oder streamen, teilte die Polizei mit. Der Fall erinnere an eine aktuelle Netflix-Produktion mit dem Titel How to Sell Drugs Online Fast. In der Pressemeldung ergänzten die Beamten scherzhaft: How to sell drugs online and get caught by the police. Weiter hieß es in der Mitteilung: Das Internet ist kein rechtsfreier Raum und wird es auch nie sein.
Deutschlandfunk Nova ab 21.
Die Podcasts jederzeit auch auf deutschlandfunknova.de.